HR Info. Netzwelt.
Sie sprießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet. In Hanau soll das größte in Europa entstehen. In Offenbach wird bereits fleißig an Deutschlands größtem Rechenzentrum gebaut. Pläne für weitere auch in Erlensee, Babenhausen oder Raunheim gibt es bereits. Das macht das Rhein-Main-Gebiet zum Spitzenreiter in dieser Branche. Was aber bringt der neue Wirtschaftsboom? Neue Arbeitskräfte oder eine schlechte Ökobilanz, weil Rechenzentren Unmengen an Strom verschlingen? Das schaue ich mir jetzt genauer an in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Ich bin schon oft an einem vorbeigefahren, aber sie sind mir nie wirklich aufgefallen. Rechenzentren. Große, graue Betonklötze ohne Fenster, die hinter Stacheldrahtzäunen stehen. Darin dutzende Server, die alle paar Sekunden Daten von Google, Facebook, Amazon und Co. für uns hin und her schicken. Einmal quer über den Globus. Auf das Smartphone, den Rechner oder den Smart TV. Aber wie genau funktionieren Rechenzentren? Und wie viel Strom verbrauchen sie im Betrieb tatsächlich? Das wollte ich genauer wissen und bin deswegen in den Frankfurter Osten gefahren, auf die Hanauer Landstraße. Dort, kurz vor Offenbach, steht das Rechenzentrum Interaction. Es gehört zum größten Internetknoten der Welt, DKIX. Insgesamt 22 weitere Rechenzentren betreiben die rund um den Globus, zum Beispiel in den USA, in Spanien, Russland, Indien oder Dubai. Vor der Tür treffe ich Thomas King. Er ist hier CTO, also Chief Technology Officer, was so viel bedeutet wie technischer Direktor. Er führt mich über den Campus vorbei an den Rechengebäuden. Insgesamt 15 Stück stehen davon auf diesem Gelände. Das sind meist umgebaute Bürogebäude oder alte Lagerhallen, die jetzt gefüllt sind mit Schränken voller Server, die uns mit Google, Instagram, Twitter, Amazon oder anderen verbinden. Jedes einzelne dieser Gebäude kann eine Leistung von 10 Megawatt abgeben, erklärt mir Thomas King. Aber was heißt das jetzt genau?
Also so grob übersetzt bedeutet es, dass da wird so viel Energie gezogen wie für eine, ja, wie für eine mittelgroße Stadt. Also im Jahresverbrauch, was eine Stadt an Strom verbraucht, ja, weil jeder Bewohner braucht ja Strom, wenn er irgendwie Licht anmacht und Computer benutzt. Und so ist es hier auch. Das ist etwa vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt.
Das heißt, der Strom, der hier verbraucht wird, könnte den gesamten Frankfurter Flughafen im Normalbetrieb mit Energie versorgen. Doch was verschlingt in einem Rechenzentrum derart viel Strom?
Der größte Energiefaktor ist zum einen die Geräte, die da drin sind, zu betreiben. Und diese Geräte, man kennt das ja auch von zu Hause mit dem Laptop vielleicht, der wird dann warm, wenn er ordentlich was leisten muss. Und so ist es ja auch, die Geräte müssen also auch gekühlt werden. Die Temperatur wird hier immer konstant gehalten, um 21, 22 Grad herum, auch die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, entsprechend wird die Luft runtergekühlt, besonders an warmen Tagen. Und das braucht natürlich auch nochmal viel Energie, also etwa 50%.
50%, das bedeutet, die Hälfte der Energie, die hier verbraucht wird, wird allein dafür verwendet, um die Geräte zu kühlen, damit die Server nicht überhitzen. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Dafür müssen wir jetzt erst einmal die Schleuse passieren. Hier gilt höchste Sicherheitsstufe. Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Bodyscan am Flughafen. Vorder- und Rückseite sind hier aber durch elektronische Glastüren verschlossen. Jede Person geht einzeln hindurch und dann werden die Fingerabdrücke gescannt und das Gewicht gemessen, damit niemand beim Herausgehen schwerer ist, weil er etwas mitgehen lässt. Passt alles? Dann springt die zweite Glastür auf der anderen Seite auf und man kann durchlaufen. Dann steht man in einem langen Flur vor dem Herzstück des Rechenzentrums, dem Datacenter, wo die vielen Server stehen. Obwohl Server gar nicht die korrekte Bezeichnung ist, wie mir Thomas King erklärt.
Bei uns sind es sogar Router, ja, also keine Server im eigentlichen Sinne. Server sind ja eigentlich Computer, die irgendwas bearbeiten, läuft irgendein Programm drauf. Bei uns sind es Router, die die Datenpakete von A nach B transportieren. Weil wenn Sie eine Anfrage zum Beispiel von Ihrem Handy ausschicken an Google, dann muss diese Anfrage ja zu den Google-Servern kommen, die dann diese bearbeiten können. Und wenn Sie bei T-Mobile sind, gehen die Daten durch T-Mobile-Netz, zum Beispiel dann an DKIX, um dann dort an Google übergeben zu werden. Und die Rückantwort geht dann genau den gleichen Weg, nur rückwärts, nämlich von Google über uns zu T-Mobile zu Ihnen aufs Handy.
Letztendlich können wir uns das vorstellen wie bei einem Einkauf, sagen wir zum Beispiel in einem Möbelgeschäft. Wir suchen uns dort ein neues Produkt raus, etwa eine neue Küche. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine Suchanfrage bei Google. Die Küche wird von einem Anbieter zusammengestellt, wie etwa Google, Facebook oder Wikipedia nichts anderes tun, als Informationen für uns zusammenzustellen, also kleine Datenpakete wie mehrere Küchenschränke. Um an diese Informationen bzw. unsere fertigen Küchenteile zu kommen, müssen die einzelnen Komponenten geliefert werden, denn die sind aufbewahrt in Lagerhallen, also sozusagen den Rechenzentren. Das sind nichts anderes als Lagerhallen für Daten. Und am Ende liefert uns ein virtueller LKW, also unser Mobilfunknetz von T-Mobile, Vodafone oder O2, die Küchenteile nach Hause auf unser Smartphone. Betreten wir das Datacenter. Hier stehen wir in einer dunklen Lagerhalle und hören die Rechner und Kühlsysteme rauschen. Unzählige Reihen zusammengesetzt aus schwarzen Schränken, sogenannte Verteilerschränke oder in der Fachsprache Racks. In denen stehen die Router. Es wirkt wie ein Raum voller Kleiderspinde wie im Schwimmbad, nur dass in den Spinden eben die Router stehen, aus denen dicke Kabelzöpfe herausschauen. Steht man davor, spürt man die heiße Luft, die dort herausströmt, durch die ganze Power, die jeder Rechner ununterbrochen leistet.
Und hier sehen Sie auch, wir haben das eingehaust, wie wir das nennen, also wir haben das abgeteilt, Warm- und Kaltluft, weil die Warmluft wird rausgeblasen aus den Geräten und die Kaltluft kommt dann in der Mitte zwischen den Serverschränken hoch und wird dann von den Geräten angesaugt und erwärmt und hinten wieder abgeblasen. Dass wir die dann auch direkt absaugen mit Absaugeeinrichtungen an der Decke, damit die dann nach außen geführt werden kann.
Die Rechner arbeiten rund um die Uhr, aber es gibt wie auf der Straße auch beim Datenverkehr sogenannte Rush Hours. Die erste beginnt nachts um 3 Uhr und wächst dann an bis 9 Uhr morgens. Die nächste gibt es dann zwischen 17 und 22 Uhr.
Das heißt, wenn die Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen und Videostreams angucken, Netflix, Amazon Prime oder was auch immer, ja, oder eine Mediathek vom Hessischen Rundfunk zum Beispiel, dann treibt es den Traffic. Und das sehen wir halt. Tagsüber arbeiten sie eher im Büro mit E-Mail oder jetzt auch im Zunehmen natürlich Videoconferencing. Aber der Videokonsum, der treibt den Traffic.
Durch den Corona-Lockdown ist der Umsatz hier beim größten Internetknoten der Welt, DKIX, auf Rekordhöhe gestiegen.
Wir schieben mittlerweile auch einfach 9,1 Terabit pro Sekunde zu Peakzeiten. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, das sind etwa 2,5 Millionen HD-Videostreams, wie Sie die von YouTube oder von Netflix kennen. Also da, die gleichzeitig gestreamt werden, da kommen schon riesige Datenmengen zusammen.
Die Pandemie hat den Datentraffic noch weiter vorangetrieben. Es braucht also mehr Kapazitäten und somit werden fleißig neue Rechenzentren gebaut. Derzeit vor allem im Rhein-Main-Gebiet, zum Beispiel in Hanau. Dort soll jetzt das größte in Europa entstehen. Das hat sich mein hr-Info-Kollege Heiko Schneider mal genauer angeschaut.
Meterhohe Zäune, darauf Stacheldraht. Das große Tor der Einfahrt ist mit einem massiven Kettenschloss gesichert. Die Hanauer Großauheim-Kaserne ist verschlossen. Vor mehr als 10 Jahren ist die US-Armee aus Hanau abgezogen. Seitdem ist die Kaserne dicht. Das Gelände liegt brach. Noch, wie Oberbürgermeister Klaus Kaminski betont.
Wir haben hier eine hochattraktive Fläche. Diese Brache schreit nach Entwicklung.
Wie die aussieht, ist klar. Hier soll eines der größten Rechenzentren Europas entstehen. Das hat die Hanauer Stadtverordnetenversammlung entschieden, auch wenn es mal andere Pläne für das Gelände gab.
Wir hatten einige, die hier gerne mit Logistik aufgeschlagen wären. Und ich habe in der Stadtverordnetenversammlung ein bisschen platt und ein bisschen vereinfacht gesagt, lieber 5 Millionen Mails als 5000 LKWs.
Fast 40 Hektar liegen hier brach, umgerechnet mehr als 50 Fußballfelder. Wohnraum kann hier aus rechtlichen Gründen nicht entstehen. Also sollen auf dem ehemaligen Militärgelände große Hallen gebaut werden mit Platz für unzählige Server. Und um den Strombedarf zu decken, sollen auf dem Gelände auch gleich Blockheizkraftwerke und Umspannwerke gebaut werden. Ein Großprojekt. Ähnlich große Pläne in Offenbach. Auch hier entsteht ein Rechenzentrum auf einem ehemaligen Firmengelände. Hier ist das Projekt schon einen Schritt weiter. Auf der Baustelle wird bereits fleißig gearbeitet. Oberbürgermeister Felix Schwenke weiß, wenn es fertig ist, ist es das bis dato größte Rechenzentrum Deutschlands.
Für Offenbach bedeutet das, dass wir in einer Zeit, in der eben Daten als neues Gold bezeichnet werden, eben ein ganz wichtiger Standort für diese Infrastruktur werden, was aller Erfahrung nach immer auch weitere positive wirtschaftliche Entwicklung mit sich zieht.
Soll heißen, die Kommunen erhoffen sich Gewerbesteuereinnahmen, neue Arbeitsplätze, erhöhte Attraktivität für weitere Unternehmen. Genau aus diesen Gründen gibt es Pläne für weitere Rechenzentren auch in Erlensee, Babenhausen oder Raunheim. Kurzum, fast überall im Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt. Aber warum ausgerechnet hier? Ganz einfach, in Frankfurt liegt der größte Internetknoten Europas, der D-Kix. Das lockt die Großen der Branche, erklärt Christian Mewes von CloudHQ. Sein Unternehmen entwickelt das Projekt in Offenbach.
Wenn man solche Infrastruktur aufbaut, dann findet die ja nicht nur an einem Standort statt. Sie haben mehrere Rechenzentren, die sie zusammenschalten und dafür brauchen sie sehr kurze Übertragungswege. Ja, mit D-Kix haben wir den größten Knoten in Europa, einer der größten in der Welt und die Verbindung zu D-Kix ist enorm wichtig.
Und deshalb schießen die Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden. Ein echter Boom. Die Kommunen gehen davon aus, dass sich das lohnt, so wie Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
Viele unserer Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie exportorientiert sind. Heißt, wenn mit der Exportwirtschaft USA, China und all die Dinge Probleme auftrauen, merken wir das in Hanau in besonderer Weise. Dieses Klumpenrisiko wird hier vermieden. Ich glaube, auch in den nächsten Jahren ist das eine sehr konjunkturstabile Branche.
Und deshalb werden in Zukunft wohl auch noch weitere Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet entstehen.
Sagt hr-Info-Reporter Heiko Schneider. Das Rhein-Main-Gebiet wird also gerade zur, sagen wir, Hauptstadt der Rechenzentren und auch Cloud-Anbieter. Vor allem Frankfurt. Aber warum ist Frankfurt und auch die Umgebung hier für diese Branche so attraktiv geworden? Das wollte ich von meinem hr-Info-Kollegen Udo Langenohl aus der Multimedia-Redaktion wissen.
Naja, der wichtigste Grund ist, in Frankfurt läuft der D-Kix. Das ist der Commercial Internet Exchange mit dem Länderkürzel DE. Und übersetzt heißt das, hier in Frankfurt haben wir einen der größten und gemessen am Datendurchsatz wichtigsten Internetknoten der Welt. Hier laufen Datenleitungen zusammen aus aller Welt und die Daten werden dann von Frankfurt aus, vor allem auch mit Blick auf Asien, den Nahen Osten und natürlich Europa, wieder weiterverteilt. Und das Ganze, das ist der Witz an der Sache, mit sehr hoher Betriebssicherheit und Redundanz. Die Infrastruktur in Frankfurt ist tadellos und schnell. Und darauf liegt die Branche wert. Und außerdem gibt es ja in und um Frankfurt ein ziemlich großes Reservoir an Firmen aus der Hightech-Branche, aus der IT-Branche, die sich im Umfeld spezialisiert haben auf so eine Infrastruktur. Und da sitzen Top-Leute aus der IT-Welt und das lockt natürlich die Großen der IT-Branche an. Ja, und die hessische Digitalministerin Sinemus spricht ja deshalb auch immer gerne vom Rhein-Main-Silicon Valley und da liegt sie wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Jetzt ist es ja für Laien ziemlich kompliziert. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Du hast gesagt, einer der schnellsten Internetknoten der Welt ist der D-Kix in Frankfurt. Wir haben ihn jetzt schon öfter gehört. Was macht denn so ein Internetknoten konkret? Also wofür wird er benötigt?
Ich versuch's mal an einem Beispiel. Wenn wir im Netz unterwegs sind und mal schauen wollen, wie das Wetter in beispielsweise Vladivostok ist, da ist es ja vielleicht ein bisschen besser als bei uns im Moment, dann bauen wir im Browser keine direkte und keine eigene Verbindung zu einem Wetterrechner in Vladivostok auf. So viele Leitungen gibt's ja gar nicht, dass da jeder eine eigene hat. Also lautet die Anfrage an einem Knoten, wie zum Beispiel dem D-Kix, der in diesem Fall die Anfrage weiterleitet an einen Knoten beispielsweise in Moskau. Und der leitet das dann weiter an die Unterverteilung in Vladivostok und von da kommt dann die Antwort, die aber wieder einen ganz anderen Weg gehen kann als die Anfrage. Und diese weltweit verteilten Rechenzentren verteilen die Last von Anfrage und Antwort untereinander immer möglichst gleichmäßig, damit es keine Verstopfungen gibt im internationalen Datenverkehr. In Frankfurt laufen nun extrem viele dieser Leitungen aus der ganzen Welt zusammen und dieser Knoten hat dementsprechend eine Menge zu tun. Und das alles zischt mit Lichtgeschwindigkeit über Glasfaserleitungen, die rund um die Welt verteilt und vernetzt sind.
Die meisten von uns haben ihre Fotos, ihre Kontakte, also alle ihre Daten von ihrem Handy in der Cloud gespeichert. Solche Clouds sind teilweise auch in Rechenzentren in Frankfurt zu Hause, zum Beispiel in Bergen-Enkheim. Und von außen sind das aber nur, sagen wir mal, große quadratische Klötze. Was steckt denn in diesen Gebäuden drin, der Cloud-Anbieter?
Ehrlich gesagt nichts, was unser eins jemals richtig zu Gesicht bekommt, denn diese Cloud-Zentren, die sind extrem gut gesichert. Die Daten müssen ja sicher sein. Und vereinfacht gesagt sind das riesige Datenspeicher und Datendurchlauferhitzer, die die Daten ihrer Nutzer verwalten, sichern, weiterleiten. Jeder kennt das. Wer viele Fotos macht und Videos bunkert, der stößt beim Rechner zu Hause immer wieder an Grenzen. Irgendwann ist mal die Festplatte voll, irgendwann ist auch das Backup zu. Und was privat, also im ganz Kleinen passiert, das passiert natürlich auch denen, die riesige Datenmengen zu verwalten haben. Google, Facebook, Amazon, viele andere Firmen. Und irgendwann wird es dann halt viel billiger, die Daten in eine Cloud zu einem Dienstleister mit viel Speicher auszulagern, als dauernd neue Schränke mit riesigen Festplattenspeichern zu bauen. Das wird nämlich teuer, frisst Ressourcen, Geld und vor allem viel Strom. Und deshalb wird das zentralisiert in Rechenzentren, in Cloud-Zentren, wie eben jetzt in Offenbach, in Hanau oder Bergen-Enkheim.
Die Reportage aus dem Rechenzentrum Interaction in Frankfurt hat es ja vorhin schon gezeigt. Der Stromverbrauch ist dort enorm. Das ist ein großes Reizthema. Wie sieht denn die Bilanz dieser Rechenzentren generell aus ökologischer Sicht aus?
Ja, nicht besonders gut. Der CO2-Fußabdruck von Rechen- und Cloud-Zentren ist ein Problem. Der Betrieb dieser Anlagen frisst enorm viel Strom, denn sie sind 24 Stunden rund um die Uhr im Netz, 365 Tage im Jahr. Und diese Anlagen, die müssen ordentlich gekühlt werden, denn sie erzeugen massiv Abwärme von den vielen Rechnern. Und die muss weg, die muss raus. Und all das verursacht hohe Stromverbräuche, hohe Kosten. Aktuell ist das Netz, ist die IT-Welt schon für mehr als 3% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das ist viel. Und in Hochrechnungen gehen Forscher davon aus, dass bis 2030, das sind nur noch 8,5 Jahre, 13% des weltweiten Stromverbrauchs nur für das Internet, für das Netz und unsere IT-Infrastruktur draufgehen. Und da muss man sich dann wirklich mal Gedanken machen, und zwar ganz schnell, woher diese enormen Strommengen ökologisch verträglich kommen sollen.
Das digitale Wirtschaftswunder im Rhein-Main-Gebiet hat also auch eine Schattenseite. Es erschwert die Energiewende und es bedroht die ehrgeizigen Ziele beim Klimaschutz. Blicken wir jetzt mal nach Offenbach. Mein hr-Info-Kollege Wolfgang Hetfleisch hat sich angeschaut, was dort derzeit schon gebaut wird und was das am Ende für die Ökobilanz bedeutet.
In Offenbach entsteht gerade ein Rechenzentrum der Superlative. Auf einem 15 Hektar großen Gelände am Lämmerspielerweg soll in ein paar Jahren mehr als 100.000 Quadratmeter Nutzfläche jede Menge Rechenpower liefern. Das heißt auch, die Anlage wird enorm viel Strom fressen. Christian Mewes, Direktor Infrastruktur beim Investor und künftigen Betreiber CloudHQ, redet nicht um den heißen Brei herum.
Der Stromverbrauch in einem Rechenzentrum, der ist da, das kann man gar nicht leugnen, ja. Der ist auch sehr erheblich. Das zeichnet diese Branche aus. Wo wir früher die Stahlbranche hatten, die Aluminiumbranche, die auch sehr energieintensiv war, haben wir jetzt die Datenbranche.
Für das neue Offenbacher Rechenzentrum muss das Hochspannungsnetz nachgerüstet werden. Der Energiehunger hatte sogar zu Überlegungen geführt, die XXL-Garage für Datenträger schrumpfen zu lassen. Das sei aber nicht nötig, sagt Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke.
Tatsächlich stand im Raum, dass möglicherweise nicht die gesamte benötigte Energiemenge akquiriert werden kann. Mittlerweile ist das Energieproblem für das Projekt aber gelöst und das Projekt wird in der ursprünglichen Größe realisiert.
Mit der Rechenleistung rund um den Frankfurter Mega-Internetknoten D-Kix wächst der Stromverbrauch. Ein Problem für die Ziele der Energiewende und den Klimaschutz? Nicht zwangsläufig, findet Schwenke.
Es kommen noch zwei Dinge an. Zum einen, wie wird der Strom produziert? Und das sind Entscheidungen, die insbesondere auch bundesweit, europaweit durch entsprechende Regelungsvorgaben zu treffen sind. Und das zweite ist, wie energieeffizient ist die Nutzung? Da kann man über den Preis nachsteuern, dass es auch für den Nutzer, gerade in Industrie- und Rechenzentren, besonders attraktiv wird, auch wirklich energieeffizient zu arbeiten.
2050 soll in Hessen nur noch erneuerbare Energie fließen. Doch der Verbrauch ist in den vergangenen 10 Jahren kaum zurückgegangen. In Frankfurt ist er zuletzt gestiegen. Ein Grund, die Rechenzentren. Das Problem wird sich mehr und mehr ins Umland verlagern, denn dort gibt's noch geeignete Flächen. In Hanau etwa soll ein Rechenzentrum entstehen, das noch größer sein wird als das in Offenbach. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski sagt:
Es gibt Nebenwirkungen, die natürlich das Klima beeinträchtigen. Wir haben aber die besondere Chance im Rahmen einer Bauleitplanung. Es ist unsere Entscheidung, ob wir hier Satzungsrecht schaffen. Und deswegen sind wir, was diese Fragen angeht, glaube ich, durchaus ein Vorbild, auch für viele andere.
Die Rechenzentren in Hanau und Offenbach sollen mal CO2-neutral sein und nur mit Ökostrom betrieben werden. Energieeffizienz ist im Datengoldrausch im Rhein-Main-Gebiet aber längst nicht die Regel. Der Frankfurter Energieversorger Mainova macht vor, wie es gehen könnte. Er will ein geplantes Wohngebiet im Stadtteil Gallus aus einem benachbarten Rechenzentrum heizen. Für Thorsten Schmude von der zuständigen Tochterfirma ein Modell mit Zukunft.
Natürlich ist die Abwärme, die wir hier zur Verfügung stellen, die Basis dafür, dass wir als Rechenzentrum nachhaltig arbeiten können. Es ist übrigens das größte Projekt in ganz Deutschland mit 1300 Wohneinheiten.
Viel Einfluss auf den Energieverbrauch im Rhein-Main-Gebiet werden solche Projekte nicht haben. Die Mainova und zwei andere Netzbetreiber investieren gerade 750 Millionen Euro, um das Stromnetz in der Region auszubauen. Und weil grüner Strom nicht auf Bäumen wächst, muss immer mehr davon aus norddeutschen Windparks bezogen werden. Gegen die dafür notwendigen Trassen gehen viele Menschen auf die Barrikaden. Dass Deutschlands digitales Herz immer schneller schlägt, hat seinen Preis.
Sagt hr-Info-Kollege Wolfgang Hetfleisch. Es braucht also neue Methoden der nachhaltigen Nutzung von Rechenzentren. Heike Prugger vom Fraunhofer Institut sieht hier ebenfalls Handlungsbedarf.
Das sind riesen Energiemengen, die da verbraucht werden. Und da auch von diesen Anteilen runterzukommen, das ist ein ganz essentieller Teil, den wir brauchen in den Rechenzentren. Also man kann sich das vorstellen wie früher bei so Glühbirnen, die ein bisschen Licht produziert haben, aber sehr, sehr heiß wurden. Und wenn man da mit neuen Technologien drankommt und sozusagen diese Abwärme reduziert, also zum einen reduziert sich schon der Anteil an Energie, der reingesteckt werden muss unter Umständen und eben nicht zusätzlich noch denselben Energieverbrauch oder einen ähnlichen Energieverbrauch, um dann wieder runterzukühlen. Da sind die größten Effizienzpotenziale zu erwarten, auf jeden Fall in den nächsten Jahren.
Aber nachhaltige Lösungen müssen von den Betreibern von Rechenzentren auch genutzt werden. Deshalb fordert Tilman Santarius von der TU Berlin politische Regulierungen.
Also hier wären zum Beispiel eine Vorschrift, dass Rechenzentren immer optimal ausgelastet sind und nicht so eine hohe Leerlaufkapazität haben, dass sie am möglichst nur mit 100% erneuerbaren Energien laufen. Ich finde zumindest neue Rechenzentren, die jetzt gebaut werden, die sollten die Vorschrift haben, dass sie nur ans Netz gehen dürfen, wenn sie 100% erneuerbare beziehen.
Tilman Santarius arbeitet als Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Erneuerbare Energien sind dabei nur eine Lösung. Es gibt mittlerweile noch weitere fortschrittliche Methoden, die den Stromhunger von Rechenzentren kompensieren könnten. Das zeigt zum Beispiel das Rechenzentrum Green IT Cube in Darmstadt. Das gehört zum Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung und es wurde so entwickelt, dass es energieeffizient läuft. Das heißt, es kühlt seinen Rechner mit einem Luft-Wasser-Verfahren. Der Vorteil davon, der Bedarf an Energie, der sonst für die Kühlung der Geräte bei 50% liegt, kann hier auf unter 7% reduziert werden, also knapp auf ein Zehntel. Aber wie genau funktioniert das? Das wollte ich mir jetzt auch mal näher anschauen. Der grau-grüne Würfel steht ganz am Ende des Campus. Dort wartet Thorsten Kolleger auf mich. Er ist Leiter der IT des Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung, das auch kurz GSI genannt wird. Er erklärt mir, was der Unterschied zwischen seinem Rechenzentrum und einem herkömmlichen ist.
Die klassische Kühlung von einem Rechenzentrum ist, ein Rechner erzeugt heiße Luft. Und diese Luft kühlt man mit einer klassischen Klimaanlage. Das ist also ein komplett luftbasiertes System. Was wir hier machen, ist, wir nehmen die Luft und transferieren die Hitze der Luft auf Wasser als Kühlmedium. Also der Rechner produziert heiße Luft und die wird durch einen Wärmetauscher auf das Wasser, die Hitze daraus aufs Wasser abgegeben. Und dieses Wasser kann man dann mit Kühltürmen sehr, sehr effizient kühlen.
Auf der Rückseite der Schränke, in denen die Rechner stehen, befinden sich die sogenannten Wärmetauscher. Die transferieren die Hitze auf das Wasser. Und das erwärmte Wasser fließt dann in einen großen Tank und wird dort wieder gekühlt. Danach kommt das kalte Wasser von diesem Kreislauf wieder zurück und kann wieder zur Kühlung eingesetzt werden. Aber das ist noch nicht alles.
Was wir mit diesem Kreislauf und dem warmen Wasser auch machen können, ist zum Beispiel Bürogebäude heizen. Da fällt ja Wärme an und unser Ziel für die Kühlung des Rechenzentrums ist ja, die Wärme von den Rechnern runterzukühlen. Ein Bürogebäude zum Beispiel möchte ich im Winter ja heizen. Da kann ich also die Wärme, die in dem Wasser ist, verwenden, um die Temperatur in dem Bürogebäude auf angenehmes Raumklima zu bekommen.
Für sein Konzept wurde das Green IT Cube Rechenzentrum bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Sowie mit dem Umweltzeichen des Blauen Engels. Das ist eines der Gütesiegel für klimafreundliche Produkte. Bisher wird es aber ausschließlich für internationale wissenschaftliche Datenverarbeitung genutzt. Unter anderem vom CERN, also der Europäischen Organisation für Kernforschung. Es werden also noch einige Jahre vergehen, bis sich diese neuen nachhaltigen Methoden auch etabliert haben. Was ich mich frage, was können wir Verbraucher denn tun, um den Stromverschleiß in den Rechenzentren ökologischer zu gestalten? Auf unserer Stromrechnung macht sich ja höchstens bemerkbar, wenn wir unser Smartphone an die Steckdose anschließen. Und das auch nur minimal. Aber alles, was sich im Hintergrund bewegt, also in den Rechenzentren abspielt, das ist vielen von uns gar nicht bewusst, sagt Tilman Santarius.
Als Faustregel kann man festhalten, bei einer App, die ich nutze, ungefähr ein Drittel Stromverbrauch auf dem Endgerät, zwei Drittel des Stromverbrauchs in der Cloud. Das nehme ich gar nicht wahr, denn den Stromverbrauch vom Rechenzentren, den zahlt ja kein Nutzer, keine Nutzerin direkt. Den zahlen wir höchstens indirekt mit unseren, indem wir unsere Daten veräußern. Aber alleine deswegen fällt es auch sehr schwer, das wahrzunehmen, wie viel Stromverbrauch da tatsächlich anfällt.
Wer in Zukunft bewusster durchs Internet surfen möchte, der kann aber auch selbst aktiv werden. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Nutzer tun können, sagt Heike Brugger vom Fraunhofer-Institut.
Also wenn man jetzt beispielsweise Streaming-Dienste nutzt, jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt YouTube-Videos guckt beispielsweise, also da haben wir als Nutzer schon mal die Überlegung, okay, auf welchem Gerät schaue ich was und dann auch in welcher Auflösung. Brauche ich auf dem Handy wirklich eine super hohe Auflösung oder wird es ein bisschen weniger Auflösung auch tun?
Fassen wir noch einmal zusammen. Unser Datenverkehr steigt und damit der Bedarf auch an Rechenzentren, die diesen Verkehr managen und die Daten in Clouds speichern. Das Rhein-Main-Gebiet etabliert sich gerade als Top-Region für neue Anbieter, weil in Frankfurt der weltweit größte Internetknoten sitzt. Die neuen Rechenkolosse saugen aber auch viel Strom, der zunehmend nachhaltig bezogen werden müsste. Eine große Herausforderung. Wir UserInnen können aber auch aktiv werden und unsere Daten bewusst nutzen und die ein oder andere Auflösung herunterschrauben. Das war die hr-Info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-Info und als Podcast in der ARD-Audiothek und in den gängigen Podcast-Apps. Mein Name ist Juli Rutsch.